SR Info.
Rundschau. Mit Florian Mayer im Studio. Guten Morgen. Das sind drei unserer Themen. Nach Pager-Explosionen im Libanon, US-Medien berichten von Sprengstoffmanipulationen. Nach der K-Frage, CDU-Chef Merz über Pläne für eine mögliche Regierung und nach Preisverleihung deutsch-französischer Journalistenpreis in Paris vergeben. Das Wetter im Saarland heute sonnig, leicht bewölkt und trocken, maximal 21 bis 25 Grad. Hunderte Pager, kleine Funkempfänger, sind gestern im Libanon gleichzeitig explodiert. Laut Regierungsangaben wurden dabei, Stand jetzt, 9 Menschen getötet und über 2750 verletzt. Die Hisbollah-Miliz machte unmittelbar nach den Explosionen Israel dafür verantwortlich und drohte mit Vergeltung. Laut US-amerikanischen Medienberichten soll der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad die Funkempfänger manipuliert haben.
Die zu Hunderten im Libanon explodierten Funkempfänger sind Medienberichten zufolge vermutlich vorher mit Sprengstoff präpariert worden. Die New York Times berichtet, israelische Geheimdienstagenten hätten die Pager eines taiwanesischen Herstellers vor der Ankunft im Libanon abgefangen und mit jeweils etwa 25 bis 50 Gramm Sprengstoff bestückt. Die Lieferung sei erst kürzlich im Libanon eingetroffen. Die Hisbollah hat die Pager zur internen Kommunikation genutzt. Anders als Mobiltelefone können sie nicht geortet werden. Durch die massenhaften Explosionen waren gestern mindestens 9 Menschen getötet worden. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden mehr als 2700 Menschen verletzt, 200 von ihnen schwer. Sowohl die schiitische Hisbollah-Miliz als auch die libanesische Regierung machen Israel für die Tat verantwortlich. Von offizieller israelischer Seite wurden die Vorfälle bislang nicht kommentiert. Die Vereinten Nationen warnten vor einer Ausweitung des Krieges zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah. Aus Kairo, Moritz Behrendt.
Durch das Hochwasser in Ost- und Mitteleuropa sind Stand jetzt mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Die Lage in großen Teilen von Österreich, Polen und Tschechien bleibt angespannt. Auch in Ostdeutschland steigen die Flusspegel. In Brandenburg sind Neiße, Elbe und Spree über die Ufer getreten. In Sachsen ist die Landesregierung zuversichtlich, dass die Überschwemmungen weniger dramatisch ausfallen als befürchtet. Ohne Streit und als Union geschlossen den Kanzlerkandidaten präsentieren. Dieses Ziel ist CSU-Chef Markus Söder und CDU-Chef und nun designierter Kanzlerkandidat der Union Friedrich Merz gestern in Berlin offenbar erfolgreich gelungen. Wenige Stunden später saß Merz in der ARD-Sendung Farbe bekennen und sollte erklären, wie es nun weitergeht und was sein Plan ist, sollte die Union mit ihm an der Spitze die Regierungsmehrheit stellen. Aus Berlin dazu Lothar Lenz.
Merz ist der erklärte Kanzlerkandidat von CDU und CSU für die Bundestagswahl im Herbst 2025. Er muss allerdings noch von den Parteigremien bestätigt werden. Im ARD-Interview äußerte Merz große Vorbehalte gegenüber den Grünen, wie sie zuletzt auch der CSU-Vorsitzende Markus Söder angemeldet hatte. Merz sagte, die Grünen seien bevormundend und technikfeindlich. Daher könne er sich im Augenblick keine Koalition mit den Grünen vorstellen. Als wichtigste Aufgabe der kommenden Bundesregierung bezeichnete der CDU-Vorsitzende die wirtschaftliche Erholung. Auch müsse das Bürgergeld reformiert werden, damit eine Arbeitsaufnahme lohnender werde. Eine Bundesregierung unter seiner Führung werde sich zudem dafür einsetzen, dass Verbrennungsmotoren im Auto weiter erlaubt blieben, sagte Friedrich Merz.
Deutschland will im Kampf gegen irreguläre Migration stärker mit den Westbalkanländern zusammenarbeiten. Das hat Bundesinnenministerin Faeser mit ihren Amtskollegen von Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien verabredet. Unter anderem soll die Kooperation der Polizeibehörden gestärkt werden. Laut Faeser sollen die Länder auch eine größere Rolle bei der Abschiebung von Migranten spielen. Über die sogenannte Balkanroute kamen im vergangenen Jahr rund 100.000 Menschen in die EU. Die Diskussion über eine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland geht in die nächste Runde. Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Klaus, hat jetzt eine Pflicht zur Speicherung von IP-Adressen gefordert. Sie sollen helfen, Kindesmissbrauch einzudämmen. Klaus schlägt vor, dass Internet- und Mobilfunkanbieter für 14 Tage die IP-Adressen, also quasi die digitale Identifikationsnummer eines jeden Nutzers, speichern sollen. Aktuell ist das in Deutschland nicht erlaubt. In der Ampelkoalition herrscht schon länger Uneinigkeit über genau dieses Thema.
Klaus argumentiert, dass durch die Speicherung von IP-Adressen Täter und Täterinnen schnell identifiziert und Kinder aus akuten Gefahrensituationen befreit werden könnten. Auch das Bundeskriminalamt fordert die Speicherung von IP-Adressen. Ein Test vor 2 Jahren hat ergeben, dass sich die Identifizierungsquote dadurch nahezu verdoppelt auf 80%. Bundesinnenministerin Faeser unterstützt die Speicherung von IP-Adressen. Das FDP-geführte Justizministerium ist allerdings dagegen. Es ist daher unwahrscheinlich, dass sich die Gesetzeslage unter der Ampelregierung ändern wird. Aus Berlin, Philipp Rost.
Beschäftigte des Zweibrücker Kranherstellers Tadano wollen bis heute Morgen 10 Uhr einen Autokorso durch Zweibrücken veranstalten. Nach Angaben der Stadt rechnet die IG Metall mit rund 300 Fahrzeugen. Der Korso soll, nachdem über die Dinglerstraße, die Saarlandstraße und die Europaallee zum Tadano-Werk im Stadtteil Wallerscheid führen. Hintergrund ist die geplante Werksschließung des Zweibrücker Tadano-Werks, durch die 400 Arbeitsplätze bedroht sind. Im Saarland hat nach dem schweren Pfingsthochwasser die Auszahlung der Soforthilfen für Kommunen begonnen. Wie das Innenministerium mitteilte, hatten die Überschwemmungen insgesamt Schäden in Höhe von gut 42 Millionen Euro an der kommunalen Infrastruktur verursacht. 10 Millionen Euro bekommen die Kommunen als Soforthilfe. Damit sollen vor allem die Infrastruktur- und Gebäudeschäden schnell repariert werden. Außerdem habe die Landesregierung zur Schadensregulierung im Nachtragshaushalt 33 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Wie das Geld konkret verwendet werden darf, soll in einer Richtlinie erarbeitet werden. Nach jahrzehntelangen Querelen und Unklarheiten rund um den Umbau der alten Baumwollspinnerei in St. Ingbert liegt die Neugestaltung des Areals jetzt im Zeit- und Kostenplan. Darüber wurden die Mitglieder des St. Ingberter Stadtrates gestern Abend in einer Sitzung des zuständigen Ausschusses informiert. Mehr von SR-Info-Reporter Aaron Klein.
Mehrere Baustopps, eine Rüge durch den Landesrechnungshof, Streitereien mit dem Ex-Eigentümer. Jetzt aber liege das Projekt Baumwollspinnerei endlich im Zeitplan, so der Projektleiter im St. Ingberter Rathaus Ruck. Scheitert das Projekt jetzt noch, müsse die Stadt allein an Fördermitteln Stand jetzt um die 10 Millionen Euro zurückzahlen. Aber der Umbau laufe planmäßig. Gesamtkosten etwa 50 Millionen Euro. Über 20 Millionen mehr als zu Beginn der ersten konkreten Planungen vor 10 Jahren. Entkernt sei die historische Baumwollspinnerei. Anfang nächsten Jahres sollen die Arbeiten in den Innenräumen starten und in etwa 2,5 Jahren beendet sein. Das seit vielen Jahren obdachlose Albert-Weisgerber-Museum und große Teile der Stadtverwaltung sollen in dem knapp 150 Jahre alten Gebäude der Baumwollspinnerei mitten in der Stadt Platz finden. Das aktuelle Rathaus am Marktplatz wurde seit Bezug vor über 50 Jahren nicht saniert. Große Teile der Haustechnik sind noch im Originalzustand.
In Teilen von Alzerbrücken wird die Fernwärmeversorgung von heute Vormittag bis morgen kurzzeitig unterbrochen. Das haben die Stadtwerke mitgeteilt. In diesem Zeitfenster sollen neue Fernwärmeleitungen an das bestehende Netz angeschlossen werden. Von der Unterbrechung betroffen sind die Straßen Hohe Wacht, Petersbergstraße, Escher Weg, Sonnenweg, Stieringer Straße, Lerchesflurweg, Spicherer Bergstraße und die Papestraße. Unterbrochen ist die Bereitstellung von Fernwärme sowohl für das Heizen als auch für die Warmwassererzeugung. Die Kaltwasserversorgung ist von den Arbeiten nicht betroffen. In Paris ist gestern Abend der deutsch-französische Journalistenpreis in insgesamt 5 Kategorien vergeben worden. Außerdem erhielt der deutsche Regisseur Wim Wenders den großen deutsch-französischen Medienpreis für sein Lebenswerk. Für die Mitglieder und Partner des DFJP, zu denen federführend auch der Saarländische Rundfunk gehört, ist Wenders Werk ein bedeutender Beitrag zur jüngeren europäischen Kulturgeschichte. Mehr zu den weiteren Preisträgern von Caroline Düller aus Paris.
Matthias Gruber, Frankreich-Korrespondent der Zeit, erhält die Auszeichnung in der Kategorie News-Formate. Sein Artikel »Es ist jetzt eine andere Angst« geht der Frage nach, weshalb die Nazi-Jäger Serge und Beate Glasfeld heute den rechtsnationalen Rassemblement National nicht mehr als antisemitische Partei und deshalb nicht mehr als Gefahr für die Jüdinnen und Juden in Frankreich betrachten. Tanja Stelzer, ebenfalls Zeitjournalistin, wurde in der Kategorie Dokumentation ausgezeichnet für einen Beitrag über einen ehemaligen Resistancekämpfer, der dabei war, als der französische Widerstand 1944 1945 im Örtchen Melmac knapp 50 deutsche Kriegsgefangene tötete. Den Preis in der Kategorie Investigation erhielt der Rechercheverbund Korrektiv für seine Arbeit zum Geheimtreffen von AfD-Politikern und Neonazis in Potsdam und deren Plänen zur Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland. Zudem wurde das internationale Recherchenetzwerk Bellingcat mit einem Spezialpreis ausgezeichnet. Bellingcat prüft Informationen mithilfe offen zugänglicher Quellen. Der Nachwuchspreis ging an das Projekt Growing Up in Europe von Enter, dem digitalen Jugendangebot von France Media Monde.